Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es gibt einen Ort auf der Welt, wo jedes Jahr im Herbst Millionen Liter Bier getrunken werden. Auf der Münchner Theresienwiese. Letztes Jahr waren es 6,5 Millionen Liter. Der Bayer sagt dazu Maß. Wir schauen auf die wirtschaftliche Bedeutung des Oktoberfestes, das am Samstag beginnt. Außerdem zweimal Auto, VW in der Krise, Toyota ganz stark. Was machen die Japaner besser? Und der Streit zwischen China und der EU um Autozölle. Zunächst aber in die USA. Dort hat die Notenbank die Zinswende eingeleitet. Überraschend deutlich. Claudia Sarre aus Washington.
The Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point.
Gleich um einen halben Prozentpunkt senkten die Notenbanker den Leitzins. Viele Analysten hatten nicht mit einem so großen Zinsschritt gerechnet. Die Gründe dafür lägen auf der Hand, so Fed-Chef Jerome Powell.
The labor market has cooled from its formerly overheated state. Inflation has eased substantially from a peak of 7%. To an estimated 2.2% as of August.
Der Arbeitsmarkt hat sich abgekühlt. Die Inflation ist beträchtlich gesunken, von 7% auf geschätzte 2,2% im August, sagte Paul. Noch im Juni und Juli hatte die Inflationsrate bei 2,5% gelegen. Doch nun nähert sie sich der von der Fed angepeilten Zielmarke von 2%.
The goal is to have inflation move down to 2% on a sustainable basis.
Die Fed will mit ihrer Entscheidung auch die Wirtschaft stabilisieren. Niedrigere Leitzinsen machen Kredite billiger und kurbeln damit die Konjunktur an. Denn günstigere Kredite fördern Konsum und Investitionen und schaffen somit Arbeitsplätze. Zuletzt erreichte die Arbeitslosenrate in den USA mit 4,2% den höchsten Stand seit 3 Jahren.
The US economy is in good shape. It's growing at a solid pace. Inflation is coming down. The labor market is in a strong pace. We want to keep it there.
Die US-Wirtschaft ist in einem guten Zustand. Sie wächst in einem soliden Tempo. Die Inflation sinkt, der Arbeitsmarkt entwickelt sich gut. Das wollen wir beibehalten, betonte Jerome Powell. Für viele US-Wähler dürfte das eine gute Botschaft sein. Auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris erklärte, die Fed-Entscheidung sei eine willkommene Nachricht für die Amerikaner, die die Hauptlast der hohen Preise zu tragen haben. Tatsächlich sind Wirtschaft und die hohen Wohnraum- und Lebensmittelpreise die wichtigsten Themen im derzeitigen Wahlkampf. Kein Wunder, dass Donald Trump immer wieder mit Nachdruck gefordert hat, die Zinsen nicht vor der Wahl zu senken. Trump sagte gestern am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in New York, dass die Wirtschaft entweder sehr schlecht sein müsse oder die Notenbank politische Spielchen treibe.
The economy would be very bad or they're playing politics, one or the other, but it was a big cut.
David Wessel, Finanzmarktexperte bei der Denkfabrik Brookings Institution, sagte im Fernsehsender PBS, das sei unvermeidbar gewesen.
This was inevitable. Whatever they did,
was auch immer die Fed tut, ihr wird immer vorgeworfen, dass sie versucht, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Wenn sie zu wenig getan hätte, hätten die Demokraten gesagt, ihr haltet euch wegen der Wahl zurück. Auch Fed-Chef Jerome Powell wies die Vorwürfe von sich. Er betonte, die US-Notenbank sei politisch unabhängig.
We do our work to serve all Americans. We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing.
Wir machen unsere Arbeit im Dienste aller Amerikaner und nicht für irgendwelche Politiker, für irgendeine politische Figur oder Sache.
Und die Zinsentscheidung in den USA nehmen wir mit in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns heute Stefan Wolf. Herr Wolf, wir haben die Aktienmärkte auf die Zinssenkung reagiert.
In den USA erst einmal verhalten. Der Dow Jones hat sogar am Ende der Sitzung 0,2% verloren, ist auf 41.503 Punkte gefallen. Ähnliches gab es auch an der Technologiebörse Nasdaq. Allerdings zeichnet sich hier eine Trendwende ab, gerade bei den kreditintensiven Hightech Marktwerten. Da tut sich was. Am Nachmittag könnte der Nasdaq 100 deutlich mit 2% plus eröffnen. Das jedenfalls die vorläufige Indikation. Auch in Asien sind die Kurse gestiegen und der deutsche Aktienindex hat sich zu einem neuen Rekord hochgearbeitet. Aktuell steht der DAX bei 19.020 Punkten. Das sind 310 Punkte mehr oder ein Plus von 1,7%.
Der Rekord dank der USA. Welche Entwicklung gibt es beim Dollar und beim Euro nach der Zinswende?
Der Euro profitiert natürlich von den gesunkenen Zinsen in den USA, setzt die Währung in Vorteil. Deshalb hier ein Plus von etwa einem Viertel US-Cent auf einen Dollar 11,58.
Ja, Herr Hoff, wie ist diese Zinssenkung einzuordnen? Kommt da noch mehr und wann? Und betrifft das auch uns hier in Deutschland?
Diese Fragen reiche ich gleich weiter an Ulrich Kater. Er ist Chefvolkswirt bei der Deka Bank, der Fondsgesellschaft der Sparkassen. Herr Kater, es hat einen großen Zinsschritt gegeben, gleich um einen halben Punkt. Warum so viel?
Das wird wohl schwierig zu erklären sein. Und die Fed hat es auch nicht überzeugend begründet. Die Beobachter waren von einem kleinen Zinsschritt ausgegangen. Der große Zinsschritt bedeutet immer eine gewisse Dringlichkeit. Dringlichkeit in der Veränderung der monetären Bedingungen, weil sie eben nicht mehr passen zur Wirtschaft. Die Wirtschaft in den USA lief gut, sollte gebremst werden durch die hohen Zinsen. Sie hat sich leicht abgeschwächt, aber dass es eben jetzt notwendig wäre, so stark zu senken, hat sich aus den Daten bisher nicht abgezeichnet. Und auch die Fed konnte jetzt keine überzeugende Begründung liefern, weil Jerome Powell ja auch darauf hingewiesen hat, dass die Wirtschaft im Guten unterwegs ist. Der Arbeitsmarkt hat sich leicht verschlechtert. Also insofern ist die beste Interpretation noch, dass die Fed eine Art Versicherungsschritt machen wollte gegen abschwächende Tendenzen und sich eben nicht nachsagen lassen wollte im Nachhinein, vielleicht in einigen Monaten, dass sie zu spät angefangen hat. Das ist eher so ein wenig vorauseilender Gehorsam gewesen.
Gleichzeitig hat Paul ja auch gesagt, diese großen Schritte sind nicht die Regel. Da nimmt er ja den Hoffnungen, dass die Zinsen weiter deutlich sinken, ein bisschen die Luft aus den Segeln, oder?
Nein, da ist sehr wenig passiert bei den langfristigen Aussichten, also die Aussichten bis Ende nächsten Jahres. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Zinsen deutlich stärker sinken werden. Auch gar nicht mal, dass sie so unbedingt viel schneller sinken werden. Denn Paul hat auch gesagt, also diese großen Zinsschritte, die werden jetzt nicht folgen, sondern das war ein Einstieg. Insofern hat sich das Geschehen und die Erwartungen nicht sehr verändert. Das Marktgespür, weiß ich nicht, ob die Fed es so gewollt hat, was jetzt passiert, nicht, dass trotzdem die Aktienmärkte unterstützt werden. Ich glaube auch nicht, dass das eine langfristige Bewegung ist. Im Gegenteil, die Fed musste erstmal auch der Gefahr ins Auge sehen, dass die Märkte ihren großen Zinsschritt interpretieren als besondere Information und Wissen darum, wie schlecht es um die US-Wirtschaft steht, also Informationen, die der Markt noch nicht hat. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Der Markt hat es positiv aufgenommen, diese Zinsentscheidung. Aber man sollte jetzt daraus nicht folgern, dass wir ganz schnell wieder bei 2%, 1% oder sogar 0% Zinsen sind. Das wird nicht passieren.
Werden denn diese Zinssenkungen dazu führen, dass die Unternehmen in den USA wieder Geld in die Hand nehmen, investieren, dass die Konsumenten wieder mehr Vertrauen fassen und weiter auf Pump Waren und Güter kaufen?
Nun, da wir keine großen Schleifspuren in der US-Wirtschaft bisher haben, geht es eher um so einzelne weichere Stellen. Und das ist durchaus die Zinsbelastung von Konsumenten. Gerade im unteren Einkommensbereich, da stellt man schon fest, dass in den USA der Konsum geringer geworden ist. Die Corona-Gelder sind alle aufgebraucht und die Zinsen sind hoch, die Preise sind gestiegen. Und das ist es, was man jetzt etwas abmildern möchte. Man möchte verhindern, dass das Tempo der US-Wirtschaft erodiert. Aber nicht in dem Sinne, dass jetzt die gesamte Wirtschaft einen Ruck erfährt durch diese Zinssenkung. Das ist nicht notwendig. Das Investitionsgeschehen ist auskömmlich in den Vereinigten Staaten.
Ulrich Kater war das, Chefvolkswirt der Deka Bank, mit seinen Einschätzungen zur Zinssenkung in den USA. Herzlichen Dank dafür.
Ja, danke auch aus Köln, Herr Wolf. Die Commerzbank-Aktie wegen des Übernahmeversuchs der UniCredit seit Tagen im Fokus. Jetzt könnte es am Dienstag zur Entscheidung kommen, wer die Gespräche seitens der Commerzbank führt. Gestern legte die Aktie nochmals zu. Wie sieht's heute aus?
Im Moment ist die Luft raus aus den Fusionsspekulationen, auch wenn der Chef der UniCredit da durchaus nochmal Öl ins Feuer gegossen hat und gesagt hat, er plane eine Übernahme der Commerzbank. Man könnte aber genauso gut die Commerzbank-Aktien auch wieder verkaufen. Commerzbank-Aktien heute mit einem Minus von 0,7%.
Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will seine Tochter Deutsche Wohnen noch stärker an sich binden. Wie kommt das an?
Das kommt gut an, obwohl Vonovia erst mal Geld in die Hand nehmen muss, natürlich, um die restlichen Aktien zu kaufen. Deshalb ein Minus von 1%. Aber die Aktien der Deutsche Wohnen, die ziehen um 20% an.
Den Euro, den hatten wir schon, bleibt nach der Zinswende in den USA noch der Blick auf den Anleihemarkt und den Goldpreis.
An den Anleihemärkten ist die Umlaufrendite um 3 Basispunkte gestiegen auf 2,19%. Gold hat sich weiter verteuert, kostet jetzt zur Mittagszeit $2,586,29 je Feinunze. Das entspricht einem Preis von $2,317,88.
Vielen Dank an Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Und wir kommen zur Krise bei Volkswagen, über die wir an dieser Stelle in den letzten Tagen sehr häufig berichtet haben. Während bei der Nummer 2 unter den Autobauern weltweit Werksschließungen drohen, läuft es bei der Nummer 1, dem japanischen Toyota-Konzern, ganz anders. Daher die Frage an unseren Korrespondenten in Tokio, Thorsten Iffland: Wie gut steht Toyota da?
Sehr gut. Toyota eilt wirklich von Rekord zu Rekord. Alle Zahlen deuten darauf hin, dass der Konzern auch in diesem Jahr wieder mehr als 10 Millionen Fahrzeuge verkauft. Damit würde sich das laufende Jahr nahtlos an die Vorjahre anknüpfen. Auch da lief es richtig rund für Toyota. Und das, obwohl man hier in Japan, also auf dem Heimatmarkt, echte Probleme hat. Da gab es einen Fall ziemlich vergleichbar mit VW. Es ging um manipulierte Messwerte bei Abgas- und Sicherheitstests. Das haben die Japaner ihrem größten Autobauer übel genommen. Deswegen hat Toyota hier bislang ein Fünftel weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Und trotzdem, während man bei VW, Sie haben es schon angedeutet, über Werksschließungen debattiert, plant Toyota Investitionen in Höhe von fast 14 Milliarden Euro allein für neue Technologien und Produktionslinien.
Was machen denn Japans Autobauer besser als VW?
Ja, Toyota fokussiert sich auf mehrere Antriebsarten, also nicht nur batteriebetriebene Fahrzeuge, nicht nur Verbrenner und nicht nur Hybride. Toyota ist technologieoffen und das grundsätzliche Credo lautet: Wir steigen nicht komplett auf E-Autos um, wenn es in weiten Teilen der Welt gar keine Lademöglichkeiten gibt. Absoluter Kassenschlager sind nach wie vor die Hybride, also eine Kombination aus Elektromotoren und Verbrennern. 40% aller verkauften Fahrzeuge in diesem Jahr von Toyota sind Hybridautos. Reine E-Autos spielen praktisch keine Rolle. Im vergangenen Jahr hat man von den 10 Millionen, die ich eben angesprochen habe, gerade mal gut 100.000 verkauft. Und ein weiterer Grund ist, dass Toyota weltweit enorm breit aufgestellt ist, zum Beispiel in Nordamerika. Da hat VW nach dem Dieselskandal immer noch ein Imageproblem. Außerdem ist hier in Japan, das gehört auch zur Wahrheit dazu, die große Verkaufsoffensive von chinesischen Herstellern bislang ausgeblieben, weil die natürlich auch wissen, in Japan gibt es so gut wie keine Möglichkeiten, seinen Wagen aufzuladen. Und last but not least, der Yen ist sehr schwach. Japanische Autos sind aktuell einfach viel günstiger als amerikanische oder europäische.
Ja, Sie haben die Lademöglichkeiten ja jetzt gerade schon angesprochen. Welche politischen Vorgaben für die Förderung von Elektroautos gibt es denn in Japan? Und ja, damit im Zusammenhang, wie steht es da um die Ladeinfrastruktur?
Ja, es gibt die Ansage von der Regierung bis 2035, dass dann alle neu verkauften Autos E-Autos sein sollen. Aber dass man das schafft, davon geht hier niemand ernsthaft aus. Wenn ich hier durch Tokio laufe, ich habe original nicht eine einzige Ladesäule auf dem Weg von meiner Wohnung zum Büro gesehen. Ja, viele Taxis sind E-Autos in der Stadt, aber das war es dann auch schon, was einem hier im Alltag auffällt in puncto E-Mobilität. Also insgesamt schon eine andere Ausgangslage als in Deutschland. Und dazu kommt, dass Japaner sehr traditionsbewusst sind. Die Autoindustrie hat eine lange Geschichte. Irgendwelche chinesischen Hersteller, die kaum 20 Jahre dabei sind, die laufen etablierten Marken hier nicht so schnell den Rang ab.
Was kann VW von Toyota lernen? Darüber sprach ich mit unserem Korrespondenten in Japan, Thorsten Iffland. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema Automobilindustrie. Der Chef des chinesischen Handelsministeriums, Wang Wentao, trifft heute seinen EU-Amtskollegen Valdis Dombrovskis, um über die Anti-Subventionsuntersuchung der EU-Kommission gegen Elektroautos aus China zu sprechen. China kritisiert die geplante Maßnahme Brüssels als Protektionismus und hat seinerseits Untersuchungen gegen Produkte aus der EU gestartet. Worum es geht, erklärt Peter Kapern.
Wang Wentao reist durch Europa. Am Dienstag war der chinesische Handelsminister in Berlin. Heute wird er in Brüssel erwartet. Seine Mission? Er will verhindern, dass die EU endgültig beschließt, aus China importierte Elektroautos mit Strafzöllen zu belegen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, einer von Wang Wentaos Gesprächspartnern in Berlin, betrachtet den Besuch aus Peking an sich schon als gutes Zeichen.
Jetzt kommt er hierher. Das zeigt, dass die chinesische Seite den Konflikt lösen will.
Dieser Konflikt hat mittlerweile eine lange Vorgeschichte. Vor einem Jahr hatte Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt, die chinesischen Subventionen für die Elektroautoindustrie unter die Lupe zu nehmen. Frankreich hatte sie dazu gedrängt. Ihre Behörde ist für die Handelspolitik der gesamten EU zuständig. Im Frühjahr dann die Entscheidung. Wegen nachgewiesener massiver Subventionen, die mittlerweile zu einer erkennbaren Flut billiger chinesischer Elektroautos auf dem europäischen Markt führt, verhängte die EU-Kommission vorläufige Strafzölle. Die lagen zwischen 10% und fast 38%, je nachdem, wie stark die jeweiligen Hersteller subventioniert worden waren und wie kooperativ sie sich bei der Untersuchung durch die Kommissionsbeamten zeigten. Spätestens Ende Oktober muss die EU endgültig über die Zölle entscheiden, die dann den Charakter des Vorläufigen verlieren, wenn sie denn tatsächlich endgültig bestätigt werden. Bis zur endgültigen Entscheidung läuft ein intensives Ringen zwischen China und der EU um die Zölle. Und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen auf einer eher technokratischen Ebene, denn die EU-Kommission will sich bei der Verhängung der Zölle streng an die Regeln der Welthandelsorganisation WTO halten. Und die sehen genau definierte Verfahrensschritte vor. EU-Beamte besuchten chinesische Autohersteller, suchten nach Belegen für übermäßige Subventionen, die dann die Grundlage für die Entscheidung über die Zollsätze bildeten. Und dann kamen die Chinesen zum Gegenbesuch, wie Bernd Lange erklärt, der Chef des Handelsausschusses im Europaparlament.
Wir haben ja eine chinesische Delegation in Brüssel gehabt, 5 Wochen, die haben jede Zahl überprüft. Und jetzt wird ein bisschen gepokert.
Und dieses Pokerspiel bildet die zweite, die politische Ebene des Ringens. China versucht, die EU zu spalten, um zu verhindern, dass die Strafzölle endgültig beschlossen werden. Durch Androhung von Gegenzöllen, die einige Mitgliedstaaten empfindlich treffen würden. Beispiel: Strafzölle auf Schweinefleisch aus der EU. Hauptgeschädigter? Spanien, Europas größter Schweineproduzent. Ministerpräsident Sanchez reiste umgehend nach Peking, sprach sich öffentlich gegen Autostrafzölle aus und wurde von der Sprecherin des chinesischen Außenministeriums prompt gelobt. Die Äußerungen von Premierminister Sanchez zeigen rationales und objektives Denken. Chinas Führung weiß das zu schätzen, säuselte Mao Ning und sagte weiter, die Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie wird zur grünen Transformation Chinas, Europas und der Welt beitragen. Spanien ist nicht der einzige Gegner von Autostrafzöllen in der EU. Auch die Bundesregierung hält nichts davon. Berlin fürchtet chinesische Strafmaßnahmen gegen die deutsche Autoindustrie. Robert Habeck gab deshalb die Parole aus, er wolle eine politische Lösung. Gelingt keine Einigung, stimmen die Mitgliedstaaten über den Strafzollbeschluss der EU-Kommission ab. Aufhalten können sie ihn nur mit 2/3 Mehrheit. Dass Berlin und Madrid so viele Gefolgsleute in der EU finden, das gilt allerdings als ausgeschlossen.
Ab Samstag ist wieder Ausnahmezustand in München. Das 189. Oktoberfest wird offiziell eröffnet. Für die Wirtschaft ist die Zeit bis zum 6. Oktober wichtig. Im vergangenen Jahr kamen 7,2 Millionen Besucher auf die Theresienwiese und sorgten nicht nur dort für entsprechende Umsätze. Auch Unternehmen nutzen das Oktoberfest gerne für besondere Aktionen. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke.
Wiesenrundgang mit dem Münchner Oberbürgermeister. Dieter Reiter, SPD, hofft auf 2 Wochen Sonnenschein, denn
die Wirte können auch bei Regen Geld verdienen, die Fahrgeschäfte definitiv nicht.
Die Preise auf dem Oktoberfest sind wie üblich gestiegen, um 4%. Die Maß Bier kostet inzwischen mehr als 15 Euro. Die allgemeine Wirtschaftslage ist nicht rosig, die Sicherheitslage angespannt, aber Reiter ist trotzdem optimistisch.
Also ich glaube nicht, dass wir einen Rückgang sehen werden, jedenfalls nicht aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Und die Wirtschaftslage ist zwar angespannt in Deutschland, aber offenbar der Dollarkurs führt dazu, dass unsere Gäste aus Amerika in Scharen zu uns kommen wollen. Und für die Wirtschaft ist es relativ gleichgültig, für die Beschickerinnen und Beschicker auch.
Das Oktoberfest ist für die bayerische Landeshauptstadt der wichtigste touristische Wirtschaftsfaktor des Jahres. Die Umsätze in den 2 Wiesenwochen sind höher als beispielsweise die von Augsburg in einem ganzen Jahr.
Es gibt da Umwegrentabilität von geschätzten 1,5 Milliarden. Jedes Hotel, jedes Beherbergungsinstitut, Taxifahrer, Gastronomie beherbergt Gäste, verpflegt sie, konsumieren da auch nicht nur auf der Wiesn, sondern bei ihrem Aufenthalt in der Stadt.
Die Stadt München selbst geht aus dem jährlichen Wiesnwahnsinn mit plus minus null Einnahmen raus, sagt Clemens Baumgärtner, der Wirtschaftsreferent der Stadt.
Wir als Stadt profitieren nicht unmittelbar davon, das heißt, wir machen keinen unmittelbaren Gewinn, aber diese 1,5 Milliarden bringen Steuern, Umsatzsteuer, natürlich auch die Lohnsteuer oder Einkommensteuer, und davon bekommen wir als Stadt München unsere Anteile. Indirekt profitieren wir also davon und natürlich profitieren wir auch von der Gewerbesteuer, denn die, die hier arbeiten, machen in aller Regel Gewinn.
Und zwar nicht wenig. Wiesenwirte, also Betreiber eines der 14 großen Bierzelte, streichen während des Oktoberfestes gerüchteweise bis zu 1 Million Euro Gewinn ein. Wiesenbedienungen können innerhalb von 2 Wochen bis zu 10.000 Euro verdienen. Gewinn versprechen sich auch die örtlichen Hoteliers. In München gibt es mehr Hotelbetten pro Einwohner als in Berlin, Rom oder New York. Das wäre ohne Oktoberfest nicht denkbar, sagt Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer der bayerischen Sektion des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA.
Insgesamt hat es eine größere Bedeutung, weil die Betriebe enorm unter Druck stehen. Die Kosten explodieren, wir haben Personalkosten, die durch die Decke gehen, wir haben Lebensmittel, Einkaufspreise, die stetig steigen. Wir haben gestiegene Energiekosten und die massive Erhöhung der Mehrwertsteuer, die die Betriebe massiv unter Druck setzt. Deswegen sind solche Großereignisse und vor allen Dingen auch das Oktoberfest extrem wichtig.
Wer jetzt noch kurzfristig fürs Wiesn-Eröffnungswochenende buchen will, muss Übernachtungskosten von 500 Euro aufwärts für ein Hotelzimmer einpreisen und damit rechnen, gar nicht in die meist überfüllten Bierzelte eingelassen zu werden. Denn Firmen und Verbände haben schon vor vielen Monaten massenhaft Tische und Boxen reserviert. Lassen. Oberbürgermeister Dieter Reiter schätzt,
dass die Voranfragen, die Reservierungen mindestens genauso gut laufen wie die letzten Jahre. Letztlich, glaube ich, ist ein entscheidender Faktor tatsächlich das Wetter.
Und das soll zumindest an diesem Wiesnwochenende gut werden.
Michael Watzke berichtet zum Oktoberfest, das am Samstag beginnt. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Meinungsspalten in den Wirtschaftsseiten beschäftigen sich unter anderem mit dem Insolvenzantrag des Unternehmens Tupperware in den USA.
Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt: Der Spezialist für Frischhaltedosen, bekannt für ihre Langlebigkeit, stirbt seit geraumer Zeit einen langsamen Tod. Jahrzehnte mit Umsatzeinbußen, an denen auch die Übernahme eines Kosmetikkonzerns nichts ändern konnte, kulminierten vor über einem Jahr in einem eklatanten Aktieneinbruch. Dabei fing es einst so innovativ an: das Shopping von Haushaltsprodukten als Party-Event im heimischen Wohnzimmer. Eigentlich eine clevere Vertriebsstrategie. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier aus Ingolstadt gehört, vermutet: Vielleicht sagt der Niedergang der US-Marke etwas darüber aus, wie sich unser Gesellschaftsleben verändert. Der gemeinsam verbrachte lustige Abend scheint für viele keinen Reiz mehr zu haben. Bestellen kann man die Plastikschüsseln auch für billiges Geld im Internet. Dass der Paketbote viel weniger Spaß bei der Arbeit hat als die Tupper-Mutti einst im Wohnzimmer, kümmert wohl viele einfach nicht. Nach der vorläufigen Absage des Chipherstellers Intel für den Bau einer Fabrik bei Magdeburg thematisiert die Süddeutsche Zeitung die Industriepolitik. Der Staat ist kein guter Unternehmer oder Investor. Oder, wie es der amerikanische Ökonom Paul Krugman formuliert hat, Regierungen sind erfahrungsgemäß schrecklich darin zu entscheiden, welche Branchen vermutlich wichtig werden. Für Olaf Scholz und Robert Habeck heißt das, wenn sie schlau sind, lassen sie es bleiben, sich allzu direkt in die Strategien einzelner Unternehmen einzumischen. Zielsicher unterstützen Regierungen dann, nämlich oft, diejenigen Firmen, die sowieso schon Probleme haben. Denn die sind es auch, die am kräftigsten an die Türe klopfen. So wird eine scheinbare Investition in die Zukunft schnell eine in die Vergangenheit.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu finden in unserer Deutschlandfunk-App. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Benjamin Hammer. Und damit geht die Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt dann hier Deutschland heute am Mikrofon meine Kollegin Melanie Longerich.